Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein. Und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 31. Dezember 2022, gleich dem 10. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Märtyrer Soleimani. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran erwidert Netanyahu. Niedergang liegt im Westen des zionistischen Regimes. Katar kritisiert Siedlungspläne des neuen israelischen Ministerpräsidenten. Israel. Die Republik Aserbaidschan bereitet Eröffnung einer Botschaft in Tel Aviv vor. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran erwidert Netanyahu. Niedergang liegt im Westen des zionistischen Regimes. Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat auf die jüngsten falschen und wiederholten Behauptungen von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, reagiert. Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, Nosser Kanani, veröffentlichte ein Tweet als Antwort auf Netanyahus und schrieb darin: Durch die Wiederholung falscher Behauptungen gegen Iran versucht der Premierminister des zionistischen Regimes, eine Identität für sich und sein unheilvolles Regime zu schaffen. Er fügte hinzu, dass mehr als 70-jährige Versuche des zionistischen Regimes, sich aus einer Identitätskrise, die von Völkermord, Plünderungen, Zwangsvertreibungen und Dutzenden von Menschenrechtsverletzungen begleitet gewesen sei, zu retten, sei das Umschreiben der falschen Politik und Handlungen Englands, der USA und einiger europäischen Länder hinsichtlich der Unterstützung dieses gefälschten Regimes. Der Sprecher des Außenministeriums Irans wies darauf hin, Palästina kann nicht zerstört werden und der Niedergang liegt in der Natur des zionistischen Regimes. Bei der Vorstellung seines Kabinetts erklärte Netanyahu, die wichtigste Mission seines Kabinetts sei, die Zerstörung Israels durch Iran zu verhindern, und behauptete, sein Regime werde daran arbeiten, um zu verhindern, dass Iran Atomwaffen erwerbe. Katar kritisiert Siedlungspläne des neuen israelischen Ministerpräsidenten. In einer am Freitagabend abgegebenen Erklärung hat das Außenministerium von Katar die Pläne des neuen Kabinetts des israelischen Regimes unter Führung von Benjamin Netanyahu zum Ausbau von Siedlungen im Westjordanland verurteilt. In dieser Erklärung verurteilt das katarische Außenministerium die fortgesetzten Bemühungen Israels, Al-Quds Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee zu judaisieren, und bezeichnete dies als klaren Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen, die Grundsätze des Völkerrechts und die Resolutionen des Vereinten Nationen sowie als eine klare Verletzung der Rechte der palästinensischen Nation. In dieser Erklärung wird zudem die internationale Gemeinschaft aufgefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, Israel zu verpflichten, den Siedlungsbau in den besetzten palästinensischen Gebieten einzustellen. Katar gab auch seine Unterstützung für das palästinensische Volk bekannt, einen eigenen unabhängigen Staat an den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt zu gründen. Der neue israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, der mit der Regierungsbildung beauftragt ist, sagte zuvor, die Hauptpolitik seines Kabinetts besteht darin, Siedlungen in allen Gebieten von Galiläa, dem Negev, den besetzten Golanhöhen und der Westbank auszubauen. Das israelische Parlament, die Knesset, stimmte am Donnerstag für das 37. israelische Kabinett und die 6. Regierung unter Führung von Benjamin Netanyahu, dem Vorsitzenden der rechtsgerichteten Likud-Partei. Israel, die Republik Aserbaidschan bereitet Eröffnung einer Botschaft in Tel Aviv vor. Angaben des israelischen Außenministeriums zufolge seien Vorbereitungen eingeleitet worden, um zum ersten Mal seit Aufnahme der Beziehungen im Jahr 1992 die Botschaft der Republik Aserbaidschan in Tel Aviv zu eröffnen. Wie die amtliche russische Nachrichtenagentur Sputnik am Freitag aus Ramallah berichtete, teilte dazu Alan Ospitz, der Generaldirektor des Außenministeriums des israelischen Regimes, mit: Ich freue mich, mich mit dem stellvertretenden Außenminister der Republik Aserbaidschan zu treffen und mit ihm über die Eröffnung der Botschaft dieses Landes in Tel Aviv zu diskutieren. Dies sei ein großer Schritt nach vorn in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Fariz Rezaev, stellvertretender Außenminister der Republik Aserbaidschan, reiste am vergangenen Mittwoch im Rahmen der Maßnahmen zur Eröffnung der Botschaft des Landes in Tel Aviv zu einem zweitägigen offiziellen Besuch nach Israel. Diese Reise wurde nach der Zustimmung des aserbaidschanischen Parlaments und des Präsidenten des Landes Ilham Aliyev unternommen. Laut der Nachrichtenseite YNET des israelischen Regimes wurde Mukhtar Mamedov, der stellvertretende Bildungsminister der Republik Aserbaidschan, zum Botschafter dieses Landes in Tel Aviv ernannt. Bisher war Mamedov verantwortlich für Projekte im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen der Republik Aserbaidschan und dem israelischen Regime in den Bereichen Innovation, Wissenschaft und Bildung. Die Republik Aserbaidschan sei der größte Öllieferant für Israel und zwischen beiden Seiten bestünden enge Sicherheitsbeziehungen, berichtete Sputnik weiter. Iranische Verantwortungsträger haben wiederholt vor einer möglichen Zusammenarbeit zwischen seinen Nachbarn und Tel Aviv sowie vor Bedrohung der Sicherheit und der nationalen Interessen Irans und Teherans starke Reaktion darauf gewarnt. Syrische Nachrichtenquelle: Türkei zieht ihre Truppen aus Syrien ab. Angaben eines syrischen Blatts zufolge habe Ankara bei einem Treffen mit Vertretern aus Syrien, der Türkei und Russland in Moskau zugesagt, alle seine Streitkräfte aus syrischem Territorium abzuziehen. Wie die syrische Zeitung Al-Watan am Freitagabend auf ihrem Facebook-Account unter Berufung auf eine Quelle berichtete, habe die Türkei bei dem Dreiertreffen zwischen Damaskus, Ankara und Moskau, an dem auch die Verteidigungsminister der drei Länder teilnahmen, zugestimmt, ihre Truppen komplett aus Syrien zurückzuziehen. Laut dem syrischen Blatt hat Ankara zudem die Notwendigkeit betont, die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu respektieren. Al-Watan schrieb dazu weiter, alle Themen, die in der oben genannten Sitzung vereinbart worden seien, würden von mehreren Fachausschüssen verfolgt, um eine ordnungsgemäße Umsetzung und Nachbereitung sicherzustellen, und mehrere weitere Sitzungen würden auch in Zukunft zur weiteren Koordinierung zwischen den beiden Parteien abgehalten. In einem anderen Teil dieses Berichts wies die Zeitung Al-Watan darauf hin, dass die türkischen Medien, insbesondere Quellen aus dem Umfeld des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, mit Veröffentlichung von Bereichen und Analysen versucht hätten, zu zeigen, dass angesichts politischer Entwicklungen und Veränderungen in der Welt im Interesse der Türkei sei, sich mit Syrien zu versöhnen. Daher sollten Streitigkeiten mit diesem Land beigelegt werden. Dazu liegen jedoch noch keine Stellungnahmen aus Ankara und Damaskus vor. Am Mittwochabend teilte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung mit, die Verteidigungsminister der Türkei und Syriens hätten sich nach 11 Jahren in Moskau getroffen. Laut der Erklärung bezeichnete das türkische Verteidigungsministerium dieses Gespräch in einer Erklärung als konstruktiv und das syrische Verteidigungsministerium bewertete dieses Treffen als positiv. Unter dem Vorwand, Terroristen zu bekämpfen, besetzt die türkische Armee seit etwa 3 Jahren Teile des Nordens und Nordostens Syriens und eine Gruppe türkischer Soldaten ist immer noch in diesen Gebieten präsent. Mehr als 6,5 Millionen Menschen in Afghanistan leiden unter extremem Hunger. Angaben der Internationalen Organisation zum Schutz afghanischer Kinder vom Freitag zufolge sei die Zahl der Menschen, die in diesem Land schwerem Hunger ausgesetzt seien, auf mehr als 6,5 Millionen Menschen gestiegen. Laut Tolu News lag die Zahl der Menschen, die im Jahr 2019 in Afghanistan von schwerem Hunger betroffen waren, bei 2,5 Millionen. Laut dem Bericht der Organisation zum Schutz afghanischer Kinder ist die Hungerrate in 8 Ländern, darunter Afghanistan, um 57% gestiegen. Demnach gehören Afghanistan, die Zentralafrikanische Republik, der Kongo, Haiti, Somalia, der Südsudan, der Sudan und der Jemen zu den Ländern mit den meisten Hungernden von 2019 bis 2022. In einem Interview mit Tolu News bewertete Mir Shakib Mir, ein Experte für Wirtschaftsfragen, die Stärkung der Landwirtschaft, die Erhöhung der Investitionen und die Unterstützung gefährdeter Menschen als Lösung für das Problem der zunehmenden Armut in Afghanistan. Auch ein anderer Experte für afghanische Wirtschaftsfragen sagte in diesem Zusammenhang, um die Armut in Afghanistan zu verringern, brauchen wir kurzfristig humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen und anderer Hilfsorganisationen sowie der afghanischen Regierung für arme Familien. Zuvor teilte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung der humanitären Hilfe mit, die schlechte Wirtschaftslage habe das Einkommen der Menschen verringert und die Arbeitslosigkeit erhöht und die Menschen müssten 71% ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Russland wirft Ukraine Tötung von rund 3000 Zivilisten in Mariupol vor. Das russische Untersuchungskomitee hat der ukrainischen Armee vorgeworfen, seit Mitte April mindestens 3000 Zivilisten in der Stadt Mariupol getötet zu haben. Laut der amtlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik gab das russische Kriegsuntersuchungskomitee am Freitagabend bekannt, dass die russische Armee die Leichen von mehr als 3000 Zivilisten gefunden hat, nachdem sie die Kontrolle über die Stadt Mariupol übernommen hatte. Sputnik zufolge gab das russische Untersuchungskomitee am Freitagabend bekannt, dass die russische Armee die Leichen von mehr als 3000 Zivilisten gefunden habe, nachdem sie die Kontrolle über die Stadt Mariupol übernommen hatte. Das Komitee fügte hinzu, allein in der zweiten Aprilhälfte und Anfang Mai in einem Monat wurden die Leichen von 51 Zivilisten in den von den ukrainischen Streitkräften verlassenen Gebieten gefunden. Dem Bericht zufolge habe die ukrainische Armee künstlich Hindernisse für die Evakuierung der Bürger aus der Stadt geschaffen, nachdem die russischen Streitkräfte humanitäre Korridore eingerichtet hatten. Das russische Untersuchungskomitee teilte Sputnik mit, die Zivilisten, die Stadt nicht verlassen konnten und auf der Suche nach Nahrung waren, seien zu einem lebenden Ziel für ukrainische Straftäter geworden, die sie mit verschiedenen Waffen getötet hätten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 0 Grad, Isfahan minus 1 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohsen Chavoshi mit dem Titel Guldun, das heißt Blumenvase.
من یه گل دونه پر از گل بودم وزش چشم تو پاییزم کرد عشق من عشق به دست آوردنت با همه دنیا گلاویزم کرد مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس مثل تو اذیتم نکرد نفر روز و شب منتظر مهمونه مطمئن باش کسی قادر
عشق تو برگردونه سر این صفره هنوزم یه نفر
اگه دوست نداشتی رنجون دنما هیچ وقت از تو نمی رنجیدم اگه زندگی می کردی با من زندگیمو به تو می بخشیدم نبین امروز دارم به خاطرت دردمو توی خودم میریزم تو فقط اشاره کن ببین چطور همه دنیا رو به هم میریزم هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه سر این سفره هنوزم یه نفر
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran!
Wird gesagt.
Auch heute hören Sie wieder der Reihe nach eine Geschichte aus der Farsi-Literatur, erfahren etwas über die Verwendung eines iranischen Sprichwortes und lernen einen weisen Spruch kennen. Hier ist eine Geschichte aus dem Werk Bustan von Saadi. Es war einmal ein sehr geiziger Mann. Mit Vorliebe häufte er sein Geld an und gab so wenig wie möglich aus, weil er Angst hatte, alles Geld zu verlieren. Seine Frau und seine Kinder hatten es schwer und litten unter seinem Geiz. Zufällig sah sein großer Sohn, wie er einmal in der Nacht heimlich aus dem Haus schlich. Lautlos folgte er dem Vater und sah, wie dieser die Ruine hinter dem Haus betrat. Er sah, wie der Vater mit einem Stück im Boden stocherte und einen Krug hervorholte. Dann warf der Vater einige Münzen in den Krug und vergrub ihn wieder. Nun wusste der Junge, wo sein Vater sein Geld versteckte, und er dachte, »Oh, wie geizig du bist! Du versteckst dein Geld und uns sagst du, du hättest keins. Meine arme Mutter, du hortest dein Geld, und Mutter und wir Kinder müssen abends mit leerem Magen schlafen gehen.« Der junge Bursche war schnell ins Haus zurückgekehrt. Bald darauf kam auch der Vater zurück und legte sich schlafen. Als sein Sohn sich wieder war, das Vaterfest schläft, machte er sich auf den Weg zu der Ruine hinter dem Haus. Er grub den Krug aus, leerte dessen Inhalt in seine Taschen, füllte ihn mit Erde und vergrub ihn wieder. Am nächsten Tag machte der Bursche sich einen schönen Tag, und weil er wusste, dass sein Vater bald alles merken würde, nahm er sich vor, alles Geld auszugeben. Er kaufte viele gute Dinge für Mutter, Geschwister und Haus und sogar für seinen Vater. Der geizige Mann glaubte, sein Sohn hätte eine neue Arbeit gefunden. So genoss er das gute Essen, das seine Frau gekocht hatte, ohne zu ahnen, dass es von seinem eigenen Geld war. Bald hatte der Sohn alles Geld ausgegeben. Und dann eines Abends machte sich sein geiziger Vater wieder auf den Weg zu dem Krug, als er keine einzige Münze mehr darin fand, eilte er ins Haus zurück. Er sah seinen Sohn im Bett sitzen, als ob er auf ihn gewartet hätte. Da wusste er Bescheid und begann zu schreien und zu schimpfen. Aber was nützte das alles? Von seinem Geld war nichts mehr übrig. Am nächsten Morgen sagte der Sohn zu seinem Vater, »Ach Vater, warum regst du dich nur so auf? Ist es dir in diesen paar Tagen, in denen ich dein Geld ausgegeben habe, schlecht ergangen? Hat das gute Essen denn nicht geschmeckt? Wir haben doch noch nie so leckeres Essen gehabt.« »Ach, Vater, wozu soll es gut sein, dass du so viel arbeitest und Geld verdienst? Warum machst du deiner Familie das Leben schwer?« Der geizige Mann hörte aber nicht auf seinen Sohn, sondern jammerte nur. Da sagte der Sohn wieder, »Vater, wenn du dein Geld wieder nur hortest, kann es sein, dass du vor deinem Tod nicht die Gelegenheit findest, mir zu sagen, wo es ist. Hast du je darüber nachgedacht, was dann passiert?« »Das Geld bleibt unter der Erde, und weder du hast etwas davon, noch hilft es uns etwas. Und solltest du noch die Gelegenheit haben, uns rechtzeitig Bescheid zu sagen, wo der Schatz vergraben liegt, so wird dir all das Gold und Silber auch nichts mehr nützen, nicht wahr? Deine Familie wird sich nach deinem Tod sogar freuen, weil sie dadurch an dein Geld gelangt ist. O Vater, mach nicht so weiter, sei nicht mehr geizig und halte Maß.«
Unser heutiges Sprichwort lautet: Kore Busine niest, Najori. Paviane können nicht zimmern. Ein paar Männer wollten einmal einen Tempel aus Holz im Wald bauen. Der eine fällte Bäume, der andere schleppte die Baumstämme herbei und der nächste fertigte daraus Bretter an. Mit diesen Brettern begannen sie, den Tempel zu bauen. Unterdessen schauten ihnen die Affen in den Baumkronen neugierig zu. Eines Tages, die Zimmermänner hatten wieder um die Mittagszeit ihre Arbeit niedergelegt und sich von der Waldschneise in den schattigen Wald zurückgezogen, dachten die Affen auf den Bäumen, »Wir haben nun einige Tage den Zimmerleuten über die Schulter geschaut. Jetzt können auch wir zimmern.« Und so stiegen sie von den Bäumen herunter. Einer der Affen schleppte einen Baumstamm herbei, einer stieg auf das halbfertige Tempeldach und angelte sich Hammer und Nägel. Und einer der Affen hatte sich vorgenommen, neue Bretter anzufertigen. Thank you. Da lag auch schon ein halbfertiger Baumstamm. Den hatte einer der Zimmermänner bereits zur Hälfte durchgesägt. Nun wollte sich unser Affe selber ans Sägen machen. Er schnappte sich die Säge und begann. Oh ja, das Sägen machte einen Riesenspaß. So schob der Affe begeistert die Säge hin und her, bis sie plötzlich stecken blieb. Der Zimmermann hatte nämlich extra ein Stück Holz auf die beiden Schnittflächen des halb durchgesägten Stammes gelegt, damit die beiden Hälften etwas auseinanderklaffen und das Sägen erleichtert wird. Das begriff der Affe natürlich nicht. Das Einzige, was er merkte, war, dass die Säge sich nicht mehr bewegen wollte. So begann er heftig auf sie einzudrücken und stemmte sich sogar mit den Füßen drauf. Aber diese dumme Säge bewegte sich nicht von der Stelle. Auch die herbeigeeilten anderen Affen vermochten sie zunächst nicht in Bewegung zu setzen. So sprangen sie auf dem Baumstamm auf und ab, hoch und runter, bis sie schließlich doch die Säge lockerte und wieder bewegen ließ. Aber oh weh, das Holzstück, das der Zimmermann zwischen die beiden Stammhälften gelegt hatte, sprang heraus. Folglich klappten die zwei Stammhälften wieder zusammen und der unglückselige Affe, der so gerne diesen Stamm, wie der Zimmermann, in Bretter zerlegt hätte, wurde genau zwischen diesen beiden eingeklemmt. Seine tierischen Freunde ergriffen sofort die Flucht. Als die Zimmerleute kamen, fanden sie einen toten Affen zwischen den beiden Stammhälften eingeklemmt. Da sagte einer von ihnen, der Arme wollte zimmern, und der andere sagte, er ist daran gestorben, dass er nachäffen wollte. Das Zimmern ist nicht Sache der Affen. Aus dieser Geschichte entstand das Sprichwort. Zimmern ist nicht Sache der Paviane, und es wird angewandt, wenn jemand sich in eine Sache einmischen will, von der er nichts versteht. Unsere abschließende Weisheit, welche von Avicenna stammt, lautet: Die Wahrheit ist aus dem Munde von drei Gruppen zu erfahren: denen, die zur Erkenntnis über Gott gelangten, denen, die sich auf dem spirituellen Pfad zu ihm befinden, und denen, die ihn begeistert lieben.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bijan Bijani mit dem Titel Del Doreman, auf Deutsch Mein Geliebter.
Asrar man هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag mit dem Titel Märtyrer Soleimani. Weiterhin guten Empfang.
Thank you.
Am 3. Januar 2020 verübte die terroristische US-Regierung einen Terroranschlag auf Generalmajor Qasem Soleimani, den Kommandeur der Al-Quds-Brigade der iranischen Revolutionsgarden, Sepah, und Abu Mahdi al-Muhandis, den Vizekommandeur der irakischen Volksmobilmachungskräfte, Hashd al-Shaabi, sowie 8 ihrer Gefährten. Als Reaktion darauf verübten die iranischen Revolutionsgarden am 8. Januar 2020 einen Raketenangriff auf die US-Militärbasis Ain al-Assad in der irakischen Provinz al-Anbar sowie auf einen weiteren Militärstützpunkt in Erbil. In diesem Beitrag wollen wir die wichtigsten Folgen dieser Ereignisse untersuchen. Das wichtigste Ergebnis des Angriffs auf Ain al-Assad für die Islamische Republik Iran ist, dass sie ihre Abschreckungsmacht unter Beweis gestellt hat. In den letzten Jahren und insbesondere seit dem Inkrafttreten des internationalen Abkommens JCPOA haben die westlichen Mächte große Anstrengungen unternommen, um Iran bezüglich seiner Raketenmacht an den Verhandlungstisch zu bringen, stoßen jedoch stets auf starken Widerstand des Oberhauptes der Islamischen Revolution. Die Islamische Republik Iran hatte zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal einen Raketenangriff aus dem Inneren Irans auf Positionen der IS-Terroristengruppe in Syrien durchgeführt. Auch im Sommer 2019 hatte Iran mit dem Abschuss einer US-Drohne im Land seine Raketenfähigkeit unter Beweis gestellt. Analysten sind jedoch der Meinung, dass der Beschuss des Militärstützpunktes Ain al-Assad mit mehr als 10 Raketen der bisherige Höhepunkt der Demonstration iranischer Abschreckungskraft war, da nicht nur die US-Truppen im Irak, sondern alle Truppen Washingtons in Westasien in vollkommener Alarmbereitschaft waren. Der Universitätsprofessor Jalaleh Rani Firuzabadi sagte dazu, der Angriff auf die US-Militärbasis hat die Abschreckungsstärke Irans bewiesen, weil Teheran trotz aller Drohungen des US-Präsidenten seine legitimen Verteidigungsmaßnahmen wahrnahm, was das Ansehen der Islamischen Republik und ihrer Abschreckungsmacht steigerte. Es hat gezeigt, dass Iran ausreichende Macht besitzt, um seine Sicherheit zu verteidigen. Eine weitere Folge dieses Angriffs für die Islamische Republik war, dass Iran damit den Krieg der Willensstärke gegen die USA gewonnen hat. In der internationalen Politik ist manchmal der Wille, sich den Bedrohungen zu stellen, wichtiger als die Ergebnisse vor Ort. Dies gewinnt noch an Bedeutung, wenn man mit der größten Militärmacht der Welt konfrontiert ist. Verschiedene Länder waren vom Willen Irans, sich den USA zu stellen, dermaßen überzeugt, dass sie wiederholt vor einem großen Krieg im westasiatischen Raum warnten. Nach dem Abschuss der US-Drohne über Iran kann der Raketenangriff auf Ain al-Assad als zweites, aber viel größeres Beispiel für den Willen Irans, gegenüber den USA Widerstand zu leisten, angesehen werden. Der Stellenwert der Demonstration iranischer Willenskraft wird noch deutlicher, wenn man die Bedeutung des US-Stützpunktes Ain al-Assad kennt. Dieser Luftwaffenstützpunkt ist die zweitgrößte US-Basis im Irak. Sie gilt als Zentrum für Leitung, Überwachung und Führung von militärischen, logistischen und sogar politischen Maßnahmen der USA auf irakischem Boden. Wenn man US-Stützpunkte am Persischen Golf als Symbole der traditionellen US-Macht in der westasiatischen Region betrachtet, so kann man Ain al-Assad als eines der Symbole der modernen amerikanischen Macht in der Region ansehen. US-Verantwortliche haben wiederholt diese Basis besucht, ohne Bagdad darüber zu informieren. Der Besuch an Weihnachten 2018 von Trump und seiner Frau sowie der Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence und seiner Frau in der Basis Ain al-Assad zu Thanksgiving 2019 ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Zweifellos beziehen sich die wichtigsten Konsequenzen des Raketenangriffs der Islamischen Revolutionsgarden auf Ayn al-Assad auf die Vereinigten Staaten. Die erste und wichtigste Konsequenz für die Vereinigten Staaten ist, dass ihr militärisches Ansehen und ihr militärischer Ruf gelitten haben. Der letzte militärische Angriff einer legitimen Regierung auf einen Stützpunkt der USA erfolgte vor etwa 80 Jahren, als japanische Kampfjets am 7. Dezember 1941 den US-Marinestützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii angegriffen und den Amerikanern schwere Schäden zufügten. Dieser Angriff markierte den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Zunahme der US-Militärmacht konnte außer einigen bewaffneten anti-amerikanischen Gruppen keine Regierung amerikanische Stützpunkte offiziell angreifen. Der Angriff der iranischen Revolutionsgarden auf die US-Basis Ayn al-Assad nach einem Zeitraum von 80 Jahren ohne Angriffe auf US-Stützpunkte und die Unfähigkeit der USA darauf zu reagieren, zerstörte das Ansehen des US-Militärs und zeigte, dass die militärische Macht dieses Landes trotz aller Behauptungen in den letzten Jahren doch zerbrechlich ist. Die zweite Konsequenz dieses iranischen Angriffs ist, dass die Proteste gegen die militärische Präsenz der USA in Westasien und besonders im Irak zugenommen haben. Widerstandsgruppen im Irak und in der gesamten Region haben offiziell erklärt, dass die Rache für die Ermordung der Widerstandskommandanten darin bestehe, das US-Militär aus der Region zu vertreiben. Der Westasien-Experte Matthias Brückmann bezeichnete in einer Analyse des Handelsblatts die Ermordung von General Qasem Soleimani als einen der größten Fehler, den die USA je begangen haben, da er dazu führte, dass die USA von allen Seiten beschuldigt und kritisiert werden. Die Widerstandsgruppen sind nun entschlossen, die USA aus der Region zu vertreiben. Das zeigen auch die wiederholten Angriffe nach der Ermordung der Befehlshaber des Widerstands auf US-Militärstützpunkte im Irak. Dadurch wird die Atmosphäre für das Verbleiben der amerikanischen Truppen, insbesondere im Irak, extrem schwierig. Die Widerstandsgruppen haben sich das langfristige Ziel gesetzt, Amerika aus der Region zu verjagen. Ein Ziel, das auch realisierbar ist. Die dritte große Konsequenz für die Vereinigten Staaten ist das Scheitern ihrer psychologischen Maßnahmen gegen die Islamische Republik Iran. Die terroristische Regierung in Washington versucht, den iranischen Angriff auf ihren Militärstützpunkt Ayn al-Assad durch psychologische Maßnahmen abzuwerten und diesen lediglich als eine symbolische Operation zur Zufriedenstellung der öffentlichen Meinung in Iran darzustellen. Dara Masikot, Experten für strategische Studien und nationale Sicherheit, am US Naval War College und Politikwissenschaftlerin bei der RAND Corporation, veröffentlichte jedoch ein Bild der Zielgebiete, welche die iranischen Raketen getroffen und zerstört hatten. Sie schrieb, ich bin keine Expertin für Fragen zu Iran, aber ich bin eine Analytikerin für militärische Angelegenheiten. Als ich mir die Auswirkungen des iranischen Angriffs auf den Luftwaffenstützpunkt Ayn al-Assad anschaute, konnte ich nicht erkennen, dass dies nur ein symbolischer Angriff war, der versucht, Verluste zu vermeiden, wie es manche behaupten. Der US-Terroranschlag auf die Widerstandskommandeure Soleimani und al-Mohandes und der Raketenangriff der Islamischen Revolutionsgarden auf die US-Militärbasis Ayn al-Assad wird auch auf regionaler Ebene wichtige Konsequenzen haben. Die wichtigste Konsequenz kann die Stärkung des Widerstands in der Region sein. Sayyid Jalal Sadatian, ehemaliger iranischer Botschafter in Großbritannien, sagte mit Hinweis auf die Besonderheiten der Persönlichkeit von General Soleimani: Wenn Sie sich die Dimension und Bedeutung der Persönlichkeit von General Soleimani als Kommandeur der Aros-Brigade ansehen, werden Sie die Größe seines Einflussbereiches erkennen. Dieser ist nicht nur auf den Irak, Syrien, den Libanon, den Jemen, Palästina und so weiter beschränkt, sondern breitete sich über ganz Westasien aus. Daher wird die Bedeutung der Widerstandsgruppen und jener Gruppen, welche die US-Präsenz in der Region ablehnen, zunehmen. Universitätsdozent Jalal Dehrani Firuzabadi sagte, dass der Anschlag auf General Soleimani nicht einfach die Ermordung einer bedeutenden Person war. Er ist der Ansicht, dass der Terroranschlag auf den Kommandanten der Al-Quds-Brigaden ein Versuch war, dem Einfluss und der Präsenz Irans in der Region zu schaden. Dieser Versuch ist jedoch gescheitert. Firuzabadi hob hervor, seit der Bildung der Widerstandsachse hat sich im westasiatischen Raum eine doppelte geopolitische Ausrichtung entwickelt und die Ermordung von General Soleimani hat diese Grenzen gefestigt und verdeutlicht. Zweifellos hat der Terroranschlag der USA auf General Soleimani die Spannungen in den Beziehungen zwischen Iran und den USA verschärft, da Iran zum ersten Mal eine US-Militärbasis angegriffen hat und die beiden Länder nun mehr denn je am Rande eines militärischen Krieges stehen. In Wahrheit hat dieses amerikanische Verbrechen die Verfeindung mit Iran verstärkt und die Diplomatie in eine Sackgasse getrieben. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.